Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.
Damit zu Kontext. Im Norden Nigerias haben Frauen wenig Aussichten auf ein erfülltes Leben. Frau zu sein, ist oft trostlos. Viele Mädchen werden mit 12 geschwängert, viele sterben bei der Geburt oder erleiden schlimme Verletzungen. Damit nicht genug. Frauen sind in der islamisch-konservativen Welt im Norden Nigerias praktisch ohne Rechte. Thomas Kruchem nimmt uns mit in Nigerias Norden.
Die Wehen begannen abends um 6. Als ich um 11 Uhr nachts dann Krämpfe bekam und fast bewusstlos wurde, brachte mich mein Mann ins Distriktskrankenhaus. Dort hängten sie mich an eine Infusion, aber das Kind kam nicht, bis es am nächsten Abend 2 Hebammen tot aus mir herausdrückten. 15 Tage nach der Entbindung musste ich wieder ins Krankenhaus. Ich konnte mein linkes Bein nicht bewegen und Urin tropfte aus mir heraus.
Kano, Nordnigeria. Ein Krankenzimmer im Murtala Muhammad Hospital, dem größten Krankenhaus der Stadt. Für Binta Abdellahi, eine 22-jährige, abgezehrt wirkende Frau, die schüchtern ihr graublau geblümtes Kopftuch vors Gesicht zieht, wurde die 5. Schwangerschaft zur Katastrophe. Weil sie während der Entbindung in einem ländlichen Krankenhaus falsch behandelt wurde, erlitt sie schwere Quetschungen und Gewebeverluste im Dammbereich, infolge derer sie inkontinent wurde. Experten sprechen von einer Scheidenfistel. Wegen des seitdem von ihr ausgehenden Geruchs wurde Binta von ihrem Mann verlassen und zur Außenseiterin in ihrem Dorf. Binta indes hat Glück im Unglück. Der Niederländer Kees Waaldijk, ein weltweit anerkannter Fistelchirurg, wird sie in wenigen Tagen operieren. Rund 800.000 nigerianische Frauen mit einer Fistel haben kein Glück. Sie sehen sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt, vegetieren einsam als quasi Aussätzige dahin und sterben in der Regel früh. Nigeria, das mit 150 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Afrikas, kann die Hölle sein für Frauen, die ein Kind bekommen. Jahr für Jahr sterben 60.000 nigerianische Frauen infolge einer Schwangerschaft. Im wirtschaftlich rückständigen muslimischen Norden sogar 2.400 Frauen pro 100.000 Geburten. Gegenüber 20 in Westeuropa. Und für jede Mutter, die stirbt, erleiden 20 schlimme Verletzungen bei der Geburt. Ähnlich sieht es in vielen anderen Ländern Afrikas aus. Während weltweit die Müttersterblichkeit stagniert, ist sie in der Hälfte aller afrikanischen Länder, so die Weltgesundheitsorganisation WHO, gestiegen. In 10 Ländern ist sie zwischen 1995 und 2005 sogar um durchschnittlich 50% gestiegen. Das sogenannte 5. Millenniumsziel, nachdem die Müttersterblichkeit weltweit bis 2015 um 75% sinken soll, wirkt angesichts dessen wie ein makabrer Scherz. Warum endet für so viele afrikanische Mütter eine Schwangerschaft in der Katastrophe? Wollen wir am Beispiel Nordnigerias fragen. Und was kann man tun? Die vielleicht wichtigste Ursache der hohen Müttersterblichkeit in Nordnigeria wird beispielhaft in einem kleinen Krankenhaus sichtbar. Im Kura General Hospital, westlich der 4-Millionen-Metropole Kano. In einem kleinen Raum, wo gelber Putz stockig schwarz von der Wand bröselt, stehen dort 3 Bettgestelle, belegt mit Spanplatten und Plastikplane. Auf einer Platte liegt, die leeren Augen halb offen, ein kleiner Junge mit einer Infusion an der Schläfe. Daneben, unter dem einzigen, vergitterten Fenster, erhält ein Mädchen Blut des Vaters, der die Hand des Kindes hält und irritiert auf das 3. Bett schaut, auf dem in seinem Blut ein junger Mann liegt, dessen Stirn gespalten scheint, die linke Hand mit Handschellen ans Bett gekettet. Auf Bastmatten am Boden schließlich, neben einem blauen Korb voll schmutziger Verbände, Tupfer und Infusionen, 3 junge Frauen. 2 mit fiebrigen Babys, 1 hochschwanger mit schmerzverzerrtem Gesicht. Das Kura General Hospital ist ein Bezirkskrankenhaus, dass nach offiziellen Standards des nigerianischen Gesundheitsministeriums über 75 ordentlich ausgestattete Betten verfügen sollte, über Röntgen- und Ultraschallgerät, einen voll ausgestatteten Operationssaal sowie für mehrere Monate reichende Vorräte an Anästhetika, Infusionen und Medikamenten. Außerdem sollten stets zwei Ärzte verfügbar sein. Tatsächlich herrscht an diesem Mittwochvormittag gähnende Leere im Hospital. Verlegen öffnet Pflegeleiter Abubakar Krankensäle, in denen nichts zu sehen ist als Stapel verrosteter Bettgestelle und verschimmelter Matratzen. In der Medikamentenkammer findet sich nicht eine Tablette. Dafür stehen neben dem sperrangelweit geöffneten Kühlschrank allerlei Besen, Schrubber, kaputte Stühle und Kartons voller Unrat. Und das gediegen möblierte Arztzimmer scheint, nach dem Staub auf dem Tisch zu urteilen, länger niemand betreten zu haben. Der Chefarzt habe einen dringenden Termin, sagt Abubakar und zuckt mit den Achseln.
Of course we need a lot of things here. You know, we normally get
Uns fehlen eine Menge Dinge hier. Unser Material und unser Budget sind so karg bemessen, dass wir damit das Krankenhaus nicht ordentlich betreiben können. Medikamente, Betttücher, Matratzen, Moskitonetze, alles fehlt. Auch Decken brauchen wir. Und nicht zuletzt einen Krankenwagen.
Abubakars Kollegin Sajia Arabi verweist, gleichfalls verlegen, auf die Eigenverantwortung des Patienten.
Die Regierung stellt prinzipiell alle Medikamente kostenlos zur Verfügung. Nur wenn sie alle sind, muss der Patient selbst welche kaufen. Das Gleiche gilt für Spritzen, Infusionen und Verbandsmaterial. Sie müssen diese Dinge halt kaufen, wenn sie sie brauchen für ihre Gesundheit.
So wie im Kura General Hospital sieht es in fast allen Krankenhäusern Nigerias aus, sagt in Kano Andrew Carline, Vertreter der amerikanischen Hilfsorganisation Population Council.
The primary healthcare system in Nigeria is
Die Basisgesundheitsversorgung in Nigeria befindet sich de facto außer Betrieb, vor dem Hintergrund eines rapide wachsenden Bedarfs. Dies erscheint besonders tragisch angesichts der intensiven Bemühungen vor 15, 20 Jahren, als man versuchte, ein rational konzipiertes Gesundheitswesen einzuführen. Im Laufe der Zeit aber ging das Konzept einfach verloren. Die Krankenhäuser, zumindest im ländlichen Raum, haben heute fast keine Ausrüstung mehr, keine Medikamente, keine Infrastruktur. In vielen Fällen existiert nur noch die leere Hülle eines heruntergekommenen Gebäudes. Und die Patienten strömen jetzt in große städtische Krankenhäuser, die eigentlich schwer zu behandelnden Kranken vorbehalten sind. Die großen Kliniken degenerieren nun zu Zentren der Grundversorgung, was natürlich das ganze System ad absurdum führt.
Die Ursachen der Misere liegen, sagt Carline, auf der Hand. Missmanagement und Misswirtschaft in höchstem Maße. Seit Jahren verspricht Nigerias Regierung, die über gewaltige Öleinnahmen verfügt, 15% ihres Budgets ins staatliche Gesundheitswesen zu stecken. Tatsächlich wurden es nie mehr als 5%. Stattdessen transferieren Nigerias Politiker nach Schätzungen der Weltbank Jahr für Jahr 10 Milliarden Dollar auf Auslandskonten und in den reichen Vierteln der Städte wachsen immer neue protzige Shoppingcenter und Banken, aber 70% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Das Land nimmt bei der Korruption international einen Spitzenplatz, beim Entwicklungsniveau dagegen einen der hintersten Ränge ein. Davon abgesehen ist das Gesundheitswesen, um allerlei politischen Interessen gerecht zu werden, desolat organisiert. Es gibt unterschiedliche, teilweise konkurrierende Systeme auf der Ebene des Bundes, der 36 Bundesstaaten und lokaler Autoritäten. Als Folge des schleichenden Zusammenbruchs im nigerianischen Gesundheitswesen steigt, sagt Andrew Carline, seit Jahren die Todesrate unter Menschen, die einer qualifizierten medizinischen Behandlung bedürfen. Und insbesondere einer qualifizierten Notfallversorgung. Die Todesrate also vor allem unter armen Frauen mit Schwangerschaftskomplikationen. Die Stadt Kano ist ein Albtraum. Auf schlaglöchrigen Pisten, die zugewachsene Eisenbahnschienen und stinkende Kanäle queren, bahnen sich lichthupend schwarze Geländewagen ihren Weg vorbei an rauchspuckenden Lastwagen und hochbepackt schwankenden Mopeds, vorbei an endlosen Ketten schäbiger Beton-, Bretter- und Wellblechbuden, die alles feilbieten. Aufgetürmte Orangen, Zwiebeln und Tomaten, an Nägeln hängende Unterwäsche und Nadelstreifenanzüge, Polstergarnituren, Brennholz und Benzin. Gestenreich feilscht ein Mann im weißen Gewand mit einem Viehhändler, während drei Mädchen in makellos blau-weißer Schuluniform eine Horde feixender Straßenjungen umkurven, die jedem haltenden Auto Kekse, Maiskolben und Wasserbeutel ans Fenster halten. Am Boden kriechende Polio-Opfer und tastende Blinde werden achtlos beiseite gestoßen. Jeder scheint nur seinen Weg zu suchen. Im Operationssaal des Murtala Mohammed Hospitals von Kano operiert Kees Waldijk fast täglich Scheidenfisteln und erbringt dabei immer wieder Meisterleistungen der rekonstruktiven Chirurgie. Heute Morgen, es ist noch nicht einmal 8:30, liegt schon die zweite Frau auf dem Tisch.
Wir haben diese Frau bereits einmal operiert. Infolge einer Scheidenfistel und einer Verletzung am Schließmuskel verlor sie sowohl Urin als auch Stuhl. Jetzt, nachdem die Wunden der ersten Operation verheilt sind, mache ich die Feinarbeit. Zunächst am Harnweg und dann am Schließmuskel.
Der 68-jährige, hochgewachsene Chirurg setzt sicher und blitzschnell Schnitt um Schnitt, Naht um Naht. Ein assistierender Kollege aus Äthiopien darf kaum einen Handgriff machen. Waldijk ist Chirurg aus Leidenschaft. In den 70er Jahren hat er Minenopfer in Kambodscha Beine amputiert und dann bei Lepra-Opfern Sehnen verpflanzt. Seit über 25 Jahren aber operiert er ausschließlich Fisteln in Nordnigeria. Über 20.000 bislang, 7 Tage die Woche an 7 Krankenhäusern. Bis in den Spätnachmittag operiert er, dann fährt er ins nächste Hospital. 1.500 Kilometer pro Woche. Ein Arzt, der offiziell Angestellter der nigerianischen Regierung ist, aber sein Gerät und seine Reisen selbst finanziert. Ein Arzt, der den Defiziten in Nigerias Gesundheitswesen begegnet, indem er wie besessen operiert, ab und zu Kollegen ausbildet und ansonsten das Gesundheitswesen ignoriert.
Das ist ein bisschen unerfreulich, dass schon wieder das Licht ausgeht. Aber deshalb haben wir ja den Operationstisch am Fenster aufgestellt. Glauben Sie bloß nicht, dass wir wegen eines Stromausfalls unsere Arbeit unterbrechen. Wir machen einfach weiter. Zum Glück habe ich ja sehr gute Augen.
Luckily, I have good eyes, so Aliyabani Ido.
Waldijk scherzt mit seinen Patientinnen und Mitarbeiterinnen, die ihn abgöttisch verehren. Für das Krankenhaus, in dem er arbeitet, für Nigerias Regierung und internationale Hilfsorganisationen hat er wenig mehr als ein Achselzucken übrig.
There is no reliable power supply.
Wir bekommen hier regelmäßig nichts, weder Strom noch Wasser oder gar Medikamente und Chemikalien. Auf manche Stoffe, die ich für Diagnosen benötige, warte ich ein halbes Jahr. Und dann bekomme ich nicht das Produkt, das ich haben will, sondern regelmäßig eins von miserabler Qualität.
Während Kees Waldijk als Einzelkämpfer operiert, will Professor Robert Zinser im Team und auf der Basis sorgfältiger Analyse den Müttern Nigerias helfen. Der 83-jährige frühere Spitzenmanager eines deutschen Chemiekonzerns engagiert sich seit den 90er Jahren hier. Unterstützt vom internationalen Netzwerk der Rotary Clubs und mehreren Stiftungen, sanierten Zinser und seine Mitstreiter 10 Geburtshilfestationen in den Bundesstaaten Kano und Kaduna und entwickelten einige zu Zentren für Fisteloperationen, Schwangerschaftsvorsorge und Gesundheitsberatung für Frauen. Zu einer dieser Modelleinrichtungen avancierte die Entbindungsstation im Krankenhaus der Kleinstadt Wudil.
Wir haben dieses Krankenhaus zugewiesen bekommen von der Staatsregierung, haben diese Herausforderung aufgenommen und haben systematisch angefangen, das Krankenhaus auszustatten. Und unser Vorgehen war von Anfang an, wenn wir etwas machen, also Geräte liefern von mehreren tausend Euro, dann haben wir der Regierung gesagt, und jetzt müsst ihr das machen. Das heißt, dieser Raum wird nun in Ordnung gebracht, wird gestrichen, wird sauber gemacht. Das funktionierte.
Heute ist das Zentrum von Vodil mit seinem zweckmäßig eingerichteten Operationssaal, der gut gefüllten Medikamentenkammer und den leuchtend weiß bezogenen Betten in freundlich gestrichenen Krankenzimmern tatsächlich ein Modell für viele umliegende Krankenhäuser. Der Weg dorthin, sagt Zinser, führte über eine sorgfältige Ausbildung des Personals, klare Richtlinien eines effizienten Krankenhausmanagements und knallharte Qualitätssicherung.
Wir haben festgestellt, dass die Qualität, die Struktur des Krankenhauses nicht ausreichend ist. Da fehlt es an Ausrüstungsgegenständen, dass das Training, die Qualität, die Arbeit im Krankenhaus nicht richtig ist, nicht angemessen ist, und haben also Qualitätsassurance, Qualitätssicherung eingeführt. Wir erheben Daten regelmäßig. Wir analysieren sie, evaluieren sie. Wir kommen zusammen mit den Ärzten und den Hebammen dieser Krankenhäuser und in einem Benchmarking-Prozess werden Stück für Stück die Ursachen der Müttersterblichkeit abgearbeitet.
Und ausgemerzt, sagt Zainab Power, Zinsers rechte Hand in Nigeria. Die studierte Hebamme hat sich mit dem in Nigeria völlig unbekannten Benchmarking, dem systematischen Vergleich von Leistungen im Krankenhaus, rasch angefreundet und dabei eine Art sportlichen Ehrgeizes entwickelt. Zainab mit ihrer 30-jährigen Berufserfahrung weiß genau, wie sich in entlegenen Dörfern die Situation einer gebärenden Frau zuspitzen und wie man dagegen vorgehen kann. Für 40% aller Todesfälle sei die sogenannte Eklampsie verantwortlich, erzählt sie. Ein Syndrom aus hohem Blutdruck, Eiweiß im Urin und zu hohem Gewicht der Frau, das Krämpfe verursache und unbehandelt über Nierenversagen, Hirnödeme und Thrombosen zum Tode führe. Ein Syndrom, sagt Zainab, das eine Hebamme im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge frühzeitig erkennen und mit etwas Magnesiumsulfat beheben könne. Die zweite große Gefahr seien Blutungen nach der Entbindung. Auch diese Komplikation kann die Hebamme leicht beheben, mit den Medikamenten Misoprostol oder Oxytocin. Für Frauen, die schon viel Blut verloren haben, gibt es außerdem ein neuartiges Kleidungsstück, das aussieht wie die in 30 cm breite Streifen geschnittene Hose eines Taucheranzugs.
This jacket, if we experience patient, is falling into shock.
Dieses Kleidungsstück ziehen wir Frauen an, die infolge großen Blutverlusts einen Schock erlitten haben. Das Neopren presst nun die Blutgefäße der Frau zusammen. Ihr Blut sammelt sich in Kopf und Oberkörper. Das Gehirn wird weiter mit Sauerstoff versorgt. Während die Frau dann Bluttransfusionen erhält, reduzieren wir langsam den Druck des Neoprens. Um das richtig zu machen, muss man natürlich gelernt haben, mit diesem Anti-Schock-Kleidungsstück umzugehen.
It's compressed and elevated to her brain. That is why you have to be trained before you use the garment.
Auch die Gefahren schließlich der Anämie und einer Infektion nach der Geburt seien leicht zu bewältigen, sagt Zainab Power, wenn die betreffenden Frauen Zugang zur Schwangerschaftsvorsorge haben. Diese jedoch bieten viele Gesundheitszentren nicht an. Und es gibt vielerorts im konservativ-muslimischen Norden Nigerias soziale Normen, die Frauen anhalten, Schwangerschaft und Entbindung möglichst aus eigener Kraft zu bewältigen. Normen, die die Hebamme für schlicht frauenfeindlich hält. Sie seien neben dem desolaten Zustand des Gesundheitswesens die zweite große Ursache für die hohe Müttersterblichkeit in Nordnigeria.
In etlichen Dörfern glauben die Leute, noch eine Frau, die Schwangerschaftsvorsorge in Anspruch nimmt, sei zu faul, sich selbst gesund zu halten. Und Frauen, die zur Entbindung ins Krankenhaus gehen, kompromittieren angeblich ihren Mann, der ja dafür bezahlen muss und das vielleicht nicht kann. Um ihren Mann nicht bloßzustellen, ziehen es deshalb viele Frauen vor, zu Hause zu bleiben und zu erleiden, was immer auf sie zukommt. Genau das aber ist falsch, sagen wir jetzt den Leuten und insbesondere den Männern. Warum haltet ihr Schafe und Ziegen, wenn nicht um des Wohls eurer Familie willen? Deshalb müsst ihr einfach einige Tiere verkaufen, damit eure Frau zur Entbindung ins Krankenhaus kann. Das sehen nun immer mehr Männer ein.
Auf der Fahrt ins nahegelegene Dörfchen Sibri erzählt Zainab, wie Professor Zinser und sie zunächst die traditionellen Autoritäten der Region für das Anliegen der Müttergesundheit gewannen und nun mit deren Rückendeckung emsige Basisarbeit leisten.
Ich wähle ein Dorf wie dieses aus, komme dann mit meinen Kolleginnen und erkläre den Leuten, worum es geht. Wir sprechen mit den Frauen, erklären aber auch den Männern ganz genau und in ihrer Sprache die Anatomie der Frau, nebst allen Problemen, die während einer Schwangerschaft auftreten können. So mobilisieren und sensibilisieren wir die Männer, die ja immer noch die Entscheidungen in der Familie treffen. Und wir nötigen ihnen das Versprechen ab, das nächste Mal, wenn meine Frau Probleme bei der Entbindung hat, bringe ich sie ins Krankenhaus.
They promise next time we will not remain at home with their wives when they are in labor, we take them to hospital.
Das Dorf Sibri besteht aus verstreut liegenden Gehöften, die von Zäunen aus Bambusgeflecht umgeben sind. 3-4 strohgedeckte Rundhütten aus Lehm mit einem auf Ästen ruhenden Vordach, unter dem bunt gekleidete Frauen mit turbanähnlichen Kopftüchern kochen und mit ihren Kindern spielen. Etwas abseits auf Holzgestellen, aus Schilf gefertigte Vorratsbehälter, unter denen Hunde, Hühner und Ziegen Schatten suchen. Kaladima Ahmed, einer der Dorfältesten, begrüßt Zainab herzlich und erklärt, dass man in seinem Dorf aufgeklärte Einstellungen pflege. So würden Mädchen keineswegs mit 11 Jahren verheiratet, wie in etlichen Nachbardörfern.
Natürlich wollen wir nicht, dass unsere Töchter sterben. Deshalb werden wir sie künftig erst verheiraten, wenn sie ausgewachsen sind. Manche also mit 13, andere erst mit 17. Und wir bringen unsere Töchter auch, wenn sie krank sind, ins Hospital von Wudil. Dort gibt es ja seit kurzem ordentliche Betten und Medikamente. Ja, Sie können es mir glauben. Die Gesundheit unserer Töchter liegt uns genauso am Herzen wie die unserer Söhne. Und auch die Schwiegereltern unserer Töchter wollen in der Regel das Beste für die Frau ihres Sohnes. Immerhin haben sie ja einiges bezahlt für sie und eine Hochzeit ausgerichtet. Das alles war umsonst, wenn die Frau stirbt.
Ein sensibles Thema ist für die frommen Muslime hier die Familienplanung, erklärt Zainab Pawa. Es gehöre zu ihrem Stolz, zum Wachstum ihres Volkes beizutragen. Andererseits sehen sie zunehmend ein, dass Schwangerschaften in zu kurzem Abstand die Gesundheit einer Frau und somit auch ihren Wert für den Mann ruinieren.
Was die Leute nicht hören wollen, ist, dass sie die Zahl ihrer Kinder begrenzen sollen. Aber man kann sie dazu bringen, in etwas größerem Abstand Kinder zu bekommen, zum Beispiel alle 3 Jahre. Wenn sie das tun, landen sie schließlich bei 5 oder sogar nur 4 Kindern. Auf gar keinen Fall aber dürfen wir ihnen vorschreiben, wie viele Kinder sie haben dürfen.
You see, you have assisted, but we keep quiet. We don't give them the number of children we want them to have.
Child spacing heißt der neue Begriff, mit dem ein gesunder Abstand zwischen 2 Schwangerschaften beschrieben wird. Ein Begriff, der auf ein erstaunlich positives Echo stößt in Nordnigeria. Das hat Robert Zinser schon vor einigen Jahren erfahren, als er in Kontakt kam mit einigen Stadtausrufern, sogenannten Town Criers.
Da kamen die Town Criers, das sind nur Männer, auf uns zu. Die hörten davon, was wir da machen, mit der Aufklärung und dem Angebot von Verhütungsmitteln für Child Spacing. Sie wollten dafür werben. Sie haben ein Lied komponiert und haben das bei Volksfesten, wie das bei uns vor Jahrzehnten auch noch der Fall war, das vorgetragen.
Ein Problem bleibt die Haltung vieler betroffener Frauen selbst, ergänzt Asmau Ahmed, eine Freundin Zainabs. Viele Frauen, die sich mit anderen einen Mann teilen, versuchen, mehr Kinder zu haben als jene, um in den Augen des Mannes und im Erbfall gut dazustehen.
What we do now is we make them realize that.
Wir machen den Frauen klar, dass es nicht die Zahl ihrer Kinder ist, die ihnen Wohlstand beschert, sondern die gute Ausbildung der Kinder, egal ob Jungen oder Mädchen. Sie müssen also ihre Kinder zur Schule schicken, verdienen dann zwei nach ihrer Ausbildung gutes Geld, geht es auch den Eltern gut. Und zwar weit besser als Eltern mit 10 Kindern, die aber alle als Vagabunden auf der Straße herumlungern.
They have a good earning. You are okay. You might have 10 and 3 of all them are vagabonds outside there, not doing anything.
Als sogenannte Al-Majiri zum Beispiel. So nennen die Nordnigerianer Koranschüler, die um Demut zu lernen, singend ihren Unterhalt erbetteln. Heute allerdings tragen zumeist Gangs von Straßenkindern, die Augen trüb von Drogen und Plastikschüsseln in der Hand, die eintönigen Songs vor. Bei der Versorgung von Ehepaaren mit modernen Verhütungsmitteln sehen die Gesundheitsexpertinnen Zainab Hawa und Asmau Ahmed keine unüberwindbaren Probleme. Sie geben aber zu bedenken, dass Nordnigerianer aus dem Westen kommenden Medikamenten zutiefst skeptisch gegenüberstehen. Wir Frauen hier können statt solcher Medikamente auch die extrem enge Verbindung zwischen unserer Spiritualität und unserem Körper nutzen, sagen die beiden schließlich wie aus einem Mund.
In the clinic, we counsel the client, we
In unseren Gesundheitsstationen erklären wir den Patientinnen moderne wie traditionelle Methoden und raten den Frauen, das zu nehmen, was ihnen am meisten zusagt. Wenn eine Frau wirklich einige Jahre lang keine Kinder bekommen will, funktionieren, sage ich ihnen, auch traditionelle Methoden, von denen es eine Menge gibt. Ein Ehepaar kann zum Beispiel über einem offenen Vorhängeschloss bestimmte Verse sprechen, das Schloss dann schließen und es vom Mann verwahren lassen. Öffnen die beiden später das Schloss, kehrt die Fruchtbarkeit der Frau zurück. Oder sie sprechen Verse über einen Besen, den die Frau mehrfach überschreitet, bevor ihn der Mann in Verwahrung nimmt. Und wenn sie später ein Kind wollen, wird nach einem anderen Ritual mit dem Besen die Frau sofort wieder schwanger. Bei ganz vielen Paaren funktionieren diese Methoden.
Robert Zinser will nun die 10 in seinem Projekt aufgebauten Müttergesundheitszentren in die Hände der Regierung legen. In der Hoffnung, dass diese die Zentren fortführt und das in ihnen verwirklichte Modell auf andere Kliniken überträgt. Nur dann, das weiß er, war seine Arbeit nachhaltig. Zinser gründet seine Hoffnung auf den starken Einfluss traditioneller Autoritäten in Nordnigeria, die, wie er glaubt, die wahren Bedürfnisse der Bevölkerung klarer sehen als die Politiker und auch deutlich mehr Ansehen genießen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.